Podcast, das Spezial.
Eine Ur-Kastropperin hat die Nase voll von ihrem Heimatort. Gisela Joswig wohnt seit 70 Jahren in Kastrop-Rauxel, 66 Jahre davon in Kastrop, aber jetzt will sie umziehen. Sie sagt, es ist einfach nicht mehr die Stadt, die sie früher so geliebt hat. Sie möchte lieber raus aufs Land ziehen. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, wie sich ihre Stadt verändert hat und ob sie nicht doch noch schöne Ecken und Dinge in Kastrop findet, an die sie sich gerne zurückerinnern wird, sollte sie ihren Plan wirklich umsetzen. Ich bin Teve Schäfer, Redakteur bei den Ruhrnachrichten und wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge vom Podcast. Und jetzt steht Gisela Joswig bei mir im Podcaststudio an der Lambertuskirche in Kastrop. Wir haben uns ja kennengelernt über ihren Leserbrief, den sie uns geschickt haben. Und der hat erstmal in unserer Redaktion für Aufmerksamkeit gesorgt. Wir haben uns dann unterhalten und ich habe einen Artikel über unser Gespräch geschrieben. Und das hat auch nochmal richtig für Aufsehen gesorgt. Es wurde viel gelesen. Sie haben ja eben auch schon erzählt, dass das in ihrem Umfeld viel diskutiert wurde. Und ich hole unsere Zuhörer jetzt erstmal rein, worum es überhaupt geht. Also sie schrieben uns, seit 66 Jahren wohne ich nun in der Altstadt und habe die Hochzeit erlebt. Jetzt seit Jahren den zunehmenden Untergang. Die Stadt war noch nie so dreckig wie jetzt. Vor den vorhandenen Läden häufen sich Zigarettenkippen und sonstiger Abfall. Dann haben sie sich ziemlich über den Verkehr in Kastrop-Rauxel aufgeregt. Und schrieben unter anderem, Parkplätze für Schwerbehinderte werden bevorzugt von Lieferdiensten, Geschäftsleuten und sonstigen Nichtberechtigten besetzt. Der Biesenkamp ist eine beliebte Rennstrecke, gern auch in den Nachtstunden von Fahrern mit Protzwagen, die das Gaspedal bis zum Anschlag durchtreten. Und zum Schluss schrieben sie, mein Fazit zum Zustand meines Stadtteils. Die Altstadt ist ein sterbender Stadtteil, der verdreckt ist, in der die Bewohner von Rad- und Rollerfahrern belästigt und gefährdet werden. Die Wohnqualität leider nicht mehr vorhanden ist. Es scheint auch niemand zuständig zu sein. Polizei und Stadt sind jedenfalls meistens unsichtbar. Bei Spaßveranstaltungen ist das wohl anders, da zeigt sich dann auch der Bürgermeister. Wahrscheinlich fährt er aber mit dem Auto zur Veranstaltung und sieht gar nicht, was in seiner Stadt so abgeht. Es ist schade, dass die Bewohner hier alles so hinnehmen. So wird sich nichts ändern. Diese ehemals schöne, belebte und beliebte Altstadt ist leider für immer verloren. Schade. Das hat gesessen und wir wollten uns dann gern mit ihnen unterhalten, hauptsächlich, weil wir solche oder ähnliche Kommentare öfter lesen. Die sind dann nur meistens nicht an uns gerichtet, weil man sich vielleicht auch nicht so gerne in die Öffentlichkeit stellt mit so einer Meinung, sondern ja, in sozialen Medien, in den Kommentarspalten liest man das öfter mal. Die schönen Geschäfte hätten alle zugemacht und es gäbe nur noch, keine Ahnung, Barbershops, Dönerbuden, Nagelstudios und so. Ja, die Lebensqualität hätte abgenommen. Es gibt ja aber auch die Gegenseite. Wie gesagt, Kastrop ist eine total schöne Stadt und darüber möchte ich heute mal mit Ihnen reden. Also herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie mit uns sprechen wollen.
Hallo Herr Schäfer, ja guten Morgen und ich freue mich, dass ich hier sein darf und dass mein Leserbrief so gut angekommen ist. Also auch in meinem Freundeskreis, viele Leute reden darüber, dass die Altstadt den Abwärtstrend eingeläutet hat und aber nicht öffentlich. Und das ist eigentlich schade, dass sich da so keiner öffentlich auch zu bekennt. Ich sag das ganz offen und auch mit meinem Klarnamen und auch mit Bildern. Also ich stehe dazu, was ich da geschrieben habe oder zu meiner Meinung, weil ich ja einfach auch wirklich die Hochzeit erlebt habe, die schönen Zeiten mit dem Aufbau der Stadt. Und wenn ich jetzt durch die Straßen gehe, ist das schon sehr traurig mit den ganzen Leerständen und eben den ganzen Nagelstudios und Barbershops und Friseuren und nichts Vernünftiges mehr in der Stadt ist.
Wie war denn so die Resonanz aus Ihrem Umfeld? Also nur positiv oder gab es auch Leute, die gesagt haben, Gisela, du hast sie doch nicht mehr alle?
Nee, also ich muss wirklich sagen, dass die meisten sehr positiv reagiert haben. Auch gerade so meine direkten Nachbarn, die gesagt haben, ja, wir wollen auch weg, wir wollen hier nicht mehr bleiben. Weil das ganze Wohnumfeld eben nicht mehr schön und lebbar ist. Jedenfalls für mich jetzt als Ältere. Meine Nachbarn sind auch nicht mehr die Jüngsten. Die sind zwar noch einiges jünger als ich, aber ja, es ist halt nicht mehr schön, weil es so rücksichtslos auch ist hier, das ganze Umfeld.
Als ich Ihren Leserbrief gelesen habe, habe ich tatsächlich als erstes gedacht, ja, das ist eine dieser griesgrämigen Frauen, keine Ahnung, denen es irgendwie schlecht geht und die einfach keinen Bock mehr auf irgendwas haben. Und als wir uns dann getroffen haben, war ich dann aber sehr überrascht, dass sie mich so freundlich anlächeln und auch in dieser ja doch lebensbejahenden Weise mit mir sprechen. Und sie haben diese Stadt ja sehr geliebt und sie genießen es auch immer noch, in der Natur zu sein. Also es gibt schon Sachen, die sie begeistern können. Es ist jetzt nicht so, dass sie alles blöd finden.
Nein, also so ist das nicht. Castrop ist eigentlich eine sehr grüne Stadt, eine sehr schöne Stadt. Aber die Altstadt eben direkt mit ihren Möglichkeiten einzukaufen und das ist sehr negativ behaftet jetzt. Also so das Umfeld. Ich habe einen Hund, ich gehe jeden Tag mit meinem Hund spazieren. Das ist total grün. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, spazieren zu gehen und das zu genießen. Das tue ich auch. Aber wie gesagt, ich wohne direkt am Wiesenkamp und das ist, ja, wie soll ich sagen, also es ist schon belastend. Die Lärmbelästigung, der Dreck, praktisch dieses Mobbing, in Anführungsstrichen gesagt, der Mitmenschen, die alle ihre Rechte kennen, aber ja keine Rücksicht nehmen. Es ist alles sehr rücksichtslos geworden.
Bevor wir darüber sprechen, wie Sie die Stadt heute wahrnehmen, würde ich gerne ein paar Jahre zurückspulen.
Gerne.
Sie haben es ja geschrieben, dass Sie seit 66 Jahren in Castrop wohnen, aber sogar schon seit 70 Jahren in Castrop-Rauxel. Sie wurden ja in Oberkastrop geboren und sind dann mit 4 in die Altstadt gezogen. Ja. Wie erinnern Sie sich denn an Ihre Altstadt, wie sie früher gewesen ist, wenn Sie von der Hochzeit sprechen?
Also wenn ich heute über meine Kindheit hier in der Altstadt spreche, muss ich sagen, es war eine wunderschöne Kindheit, weil man alle Nachbarn kannte. Man konnte auch überall hingehen, wenn mal irgendwas war, wenn irgendwas passiert ist, wenn man hingefallen ist oder ein Pflaster brauchte oder so. Man konnte überall schellen, man kannte alle Nachbarn. Nicht nur jetzt in unserem Wohnhaus, sondern auch die ganzen Geschäftsleute kannte man persönlich und viele kenne ich ja, die noch übergeblieben sind, kenne ich ja auch noch alle gut und die kennen mich auch ganz gut. Das ist, es war eigentlich eine schöne Kindheit. Also ein Abenteuer ist mir ganz besonders im Kopf geblieben und zwar als das die Caritas gebaut wurde, als da die alten Häuser alle abgerissen wurden, kam ein alter Friedhof zum Vorschein und mein jüngerer Bruder hat dann einen Schädel gefunden und hat ihn dann mit nach Hause genommen. Das fanden meine Eltern nicht so wirklich witzig.
Und ihre Eltern hatten ein ziemlich großes Netzwerk in der Stadt auch, ne?
Ja.
Die kannten viele Leute. Ja. Woher kam das?
Ja, mein Vater war Busfahrer bei den Dortmunder Stadtwerken, war zusätzlich dann auch noch Hausmeister in den Häusern Münzerstraße bis Biesenkamp 23 und auch noch für teilweise für die Lönnstraße. Und meine Mutter hat in der Metzgerei vom Konsum gearbeitet, der ja auch erst in der Münsterstraße war und dann später bei Deschauer. Ja, dadurch hat man so viele Leute gekannt und natürlich auch wir als Kinder kannten dann auch ja die Kunden halt. Das war einfach schön.
Wir haben ja auch gerade schon über Geschäfte gesprochen, ganz kurz. Wie war damals so das Wirtschaftsleben in der Stadt, also vom Markt bis zu den Geschäften?
Also der Wochenmarkt, der war ja noch auf dem Markt und der war voll. Also da, wo heute die Autos alle stehen und Extrablatt seine Außengastronomie hat, das war alles pickepacke voll mit Marktständen. Da gab es jede Menge Metzger, Fischstände, Obst und Gemüse. Da gab es keine Textilien und sowas. Also es gab wirklich nur Lebensmittel. Und lebende Tiere auch, also Hühner, Karpfen, Kaninchen, da erinnere ich mich noch, weil das fand ich immer ganz toll als Kind, wenn da die lebenden Tiere auf dem Markt waren und wir die dann streicheln durften.
Was haben Ihre Eltern auf dem Markt meistens gekauft? So?
Lebensmittel, Fleisch eben nicht, weil meine Mutter ja direkt an der Quelle gearbeitet hat, also entweder beim Konsum oder Deschauer. Und ja, Kartoffeln, also die Kartoffelstände, die dann auch noch die Kartoffeln nach Hause gebracht haben. Ja, und da wurde dann mindestens zweimal die Woche eingekauft.
Und wie war so die Stimmung auf diesem Markt?
Toll.
Wurde dann so gehandelt oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nee, das war schon mit festen Preisen, aber man kannte natürlich auch alle. Man hat da auch alle Nachbarn getroffen oder auch Bekannte, Verwandte. Alles hat sich eigentlich auf dem Wochenmarkt getroffen.
Wie oft war der Markt?
Genau wie heute auch, dienstags, donnerstags und samstags.
Das ist also geblieben?
Das ist so geblieben, ja.
Sind Sie heute noch gerne auf dem Markt?
Ich bin gerne auf dem Markt, allerdings ist ja so gut wie kein Markt mehr. Also es gibt noch zwei Obststände, einen Gärtner, viele Textilien und Unsinn auf dem Markt zu kaufen. Also es gibt noch meinen Geflügelhändler, der Schreder, aber der kommt auch nur noch donnerstags, weil sich das sonst gar nicht mehr lohnt. Also es ist schon sehr, es ist auch ein sterbender Markt und okay. Es kommt ja nichts mehr nach. Also wenn die alten Marktstandbesitzer in Rente gehen, da kommt der, wer will denn heute noch auf dem Markt stehen?
Das ist ein Phänomen, was Sie mir ja auch beschrieben haben über alte Familienbetriebe.
Ja.
Also viele der alten Geschäfte gibt es heute nicht mehr, weil die Nachfolge nicht angetreten wird oder ja die Läden sich nicht mehr lohnen. Wie erinnern Sie sich denn an die Geschäftssituation außerhalb vom Markt jetzt früher? Sie haben mir von der Biesenkamp-Passage zum Beispiel erzählt.
Ja, genau. Die Biesenkamp-Passage war sehr schön. Die ging direkt vom Biesenkamp bis in die Münsterstraße, die ja zu der Zeit noch keine Fußgängerzone war. Da fuhr noch die Straßenbahn und da fuhren auch noch die Autos durch. Und da kam auch immer der Milchbauer. Der hielt dann im Ort und da hatte ich dann ja auch mal einen Unfall mit der Milchkanne. Da bin ich dann von dem hohen Bordstein runtergefallen und die Milch lag auf dem Boden und das war zu der Zeit natürlich nicht schön. Das hat ja schließlich viel Geld gekostet.
Sie sagten, dass das Geld in der Phase in vielen Haushalten auch knapp gewesen sei. War das ein Thema in den Gesprächen?
Jetzt in den Gesprächen, jetzt nach dem Artikel oder jetzt
also
überhaupt?
Früher, als Sie in der Situation waren,
also als ich Kind war, war das Geld natürlich sehr knapp. Meine Eltern haben die ersten Jahre in Mecklenburg-Vorpommern gewohnt. Und als das dann anstand mit der Grenzschließung, sind die mit meinem älteren Bruder dann nach Castrop gekommen. Und ich bin ja dann hier in Castrop geboren. Und da war das Geld natürlich sehr knapp. Also ich habe auch noch zum Beispiel die alten Mietverträge meiner Eltern von den Wohnungen und auch so die Verdienstbescheinigung von meinem Vater und wenn man das sieht. Aber man hatte auch nicht so hohe Erwartungen und nicht so hohe Ansprüche. Also ich war zum Beispiel immer glücklich, wenn ich Rosenmontag als kleiner König von Tür zu Tür gezogen bin und dann Süßigkeiten bekommen habe und ab und zu mal einen Groschen, das war Höhepunkt des Jahres. Also es war noch schöner als Weihnachten. Ne? Und man hat auch überall was bekommen. Und die Geschäfte waren ja alle auf. Es ist ja nicht so wie heute, dass die Rosenmontag zu haben, sondern die hatten ganz normale Geschäftszeiten.
Sie haben dann, nachdem Sie mit der Schule fertig waren, sind Sie von der Münsterstraße zum Biesenkamp gezogen irgendwann. Und am Biesenkamp leben Sie jetzt schon wie lange genau?
38 Jahre.
Okay, also da haben Sie die Entwicklung hautnah mitbekommen, gerade von Ihrer Straße, direkt vor der Haustür.
Ja. Ich kenne den Biesenkamp also noch, als er zweispurig war, als man in beide Richtungen fahren konnte. Und also habe da alle Entwicklungen mitbekommen.
Wie kam es denn zu dem Untergang von Castrop, wie Sie es in Ihrem Leserbrief beschrieben haben? Welche Ereignisse oder Entwicklungen haben da die größte Rolle gespielt in Ihren Augen?
Also die Schließung der Zeche Erin war natürlich das größte Problem. Die Leute mussten dann teilweise umziehen wegen der Arbeit. Ne? Wurden dann ja verteilt auf andere Zechen. Und wer hier kein Eigentum hatte, der zog dann halt in die entsprechende Stadt, wo der Mann dann weiterarbeiten konnte. Mhm. Ne? Und, da starben zuerst die Kneipen, weil es gab ja hier wirklich an jeder Ecke eine Kneipe, wo die Bergleute dann nach der Arbeit erstmal den Kohlenstaub abgespült haben, runtergespült haben oder wenn die Lohntüte ausgezahlt wurde. Und damit fing es eigentlich an.
Ihr Vater hat auch in der Zeche Ring gearbeitet, oder?
Der hat gelernt auf der Zeche, der war Hauer. Und dann kam der Krieg. Dann war er bei der Marine, bei der Kriegsmarine. Und hinterher, als meine Eltern hier wieder nach Castrop gezogen sind, war er Straßenbahnfahrer. Mhm. Und als die Straßenbahn eingestellt wurde, wurde er dann Busfahrer.
Die Kneipen, was haben die für eine Rolle gespielt damals, als sie noch voller Leben waren, auch für Sie?
Ja, also für uns war das, für uns Jugendliche war das Treffpunkt. Wir haben da Billard spielen können, Flipper war natürlich ganz aktuell. Es gab die Musicbox mit den neuesten Schlagern und das war einfach so gemütlich. Also es ging weniger ums Saufen, sondern eher um dies Zusammentreffen. Mhm. Weil zu Hause hatte man meistens keinen Platz. Also ich hatte auch kein eigenes Zimmer. Ich habe zwei Brüder und wir mussten uns das teilen. Und da war einfach die Wohnsituation nicht so, dass man Freunde nach Hause einladen konnte. Und dann hat man sich eben in der Kneipe getroffen. Aber das war auch wirklich immer sehr schön. Und auch nicht so wie heute. Also.
Die Zeche hat zugemacht. Aber das kann ja nicht der alleinige Grund sein für,
nein, aber
für die Entwicklung, die Sie bemängeln. Ja. Was ist noch alles passiert in der Zwischenzeit?
Naja, dadurch fehlte dann natürlich auch das Geld, um einkaufen zu gehen hier in Castrop, weil die Stadt war ja voller Geschäfte. Ne? Da gab's ja überhaupt keine Leerstände und man kriegte alles in Castrop, egal ob man Stoff braucht oder einen Reißverschluss oder Nähseide. Es war alles vertreten, aber dadurch, dass halt das Geld, die Kaufkraft nicht mehr da war, haben natürlich auch viele Geschäfte dann ja nach und nach zugemacht und als Hertie dann nicht mehr war, da wanderten alle aus zum Ruhrpark oder nach Dortmund oder nach Bochum und hier starb dann so langsam die Stadt aus.
Das Internet spielt ja auch eine große Rolle bei Entwicklungen in den Innenstädten, gerade, dass man viel online bekommt, sodass man vielleicht gar nicht mehr in die Stadt fahren muss. Oft wird mir das auch gespiegelt von Kunden, die sagen, ja, ich bin jetzt hier in der Altstadt rumgelaufen und habe nach so einem Produkt gesucht, da war ich in zwei Läden und der eine hat gesagt, ich kann es bestellen und der andere hat es sowieso nicht. Und den Aufwand hätte ich mir sparen können, wenn ich einfach online bestellt hätte. Ne? Was glauben Sie, also würden Sie dem Internet eine große Bedeutung zurechnen bei diesem Untergang oder spielen da eher andere Sachen eine Rolle, auch gesellschaftliche Entwicklung?
Ja, zum einen die jungen Leute sind natürlich sofort im Internet eingestiegen. Wir Älteren sind da schon etwas langsamer. Also ich habe noch, als ich berufstätig war, den Umgang mit Computer und Internet und so gelernt. Aber viele haben das ja gar nicht. Die sind froh, wenn sie mit ihrem Handy umgehen können. Und deswegen ist das Internet eigentlich mehr für die Jugendlichen oder jungen Leute, die da ja mit reinwachsen, das fängt ja schon im Kindergarten an. Und die Produkte stimmen einfach nicht mehr. Ich kann auch gar nicht erklären, ich bin auch eine Internetkäuferin, weil es für mich bequem ist, wenn ich die Sachen nach Hause bekomme und ich in Castrop gar nicht weiß, wenn ich mal was Besonderes brauche zum Anziehen oder so, wo soll ich hingehen? Also ich bin 70, ne? Also ich kaufe nicht mehr die Sachen, die 20-Jährige kaufen, die da vielleicht mit zufrieden sind, aber für mich ist es schwierig.
Was für Geschäfte würden Sie sich wünschen, sodass Sie vielleicht wieder öfter in der Stadt einkaufen würden?
Och, das kann ich gar nicht so sagen, weil ich bin gar nicht mehr im Thema. Also ich weiß eigentlich gar nicht so recht, was es an Geschäften gibt jetzt für die höhere Altersklasse. Ja, deswegen kann ich das eigentlich gar nicht so sagen, aber ja,
nein, also ist schwierig. Sie haben ja gesagt, die Wohnqualität hat abgenommen und aber auch der Umgang miteinander, ne?
Ja.
Dass da so der Respekt fehlt, genau. Die Rücksicht aufeinander.
Ja.
Was passiert Ihnen da am Wiesenkamp? So?
Naja, am Wiesenkamp direkt ist halt, die gesamte Altstadt ist ja Tempo 30 beziehungsweise Tempo 20. Aber ich glaube, die meisten Autofahrer sind Analphabeten, die lesen da 80 raus. Und so wird da auch gefahren und rote Ampeln ist ja nicht so schlimm. Oder mir ist es schon passiert, ich bin abends mit dem Auto nach Hause gekommen und wollte vor meiner Haustür parken. Und der Wiesenkamp ist ja eine Einbahnstraße und da kommt mir ein großer SUV entgegen. Ein Geschäftsmann aus Kastrop. Und als ich dann gesagt habe, was soll das? Da sagt er, wieso, es kommt doch jetzt keiner. Da kann ich doch auch verkehrt rum in die Einbahnstraße fahren. Also, Entschuldigung, aber...
Aber der Großteil der Autofahrer ist Analphabeten, das ist doch Unsinn.
Ja, aber die können ja keine Schilder lesen.
Also ich würde denken, dass es eher der Ausnahmefall ist, dass jemand sich nicht an die Verkehrsregeln hält.
Nein, das ist die Ausnahme ist, wenn einer mit 30 durch den Wiesenkamm fährt und die anderen hinter ihm hupen. Mhm. Das ist eigentlich so die Regel. Und es hält sich keiner an das Tempo.
Also Sie bringen das ja auch manchmal ziemlich auf die Palme, wie ich das so interpretiere. Es gab da so eine Situation, wo jemand den Behindertenparkplatz bei Ihnen in der Nähe zugeparkt hat und Sie dann höflich gefragt haben, ob die Person denn behindert sei, woraufhin der wiederum entgegnete, das sei eine Frechheit. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie das so beobachten in Ihrem alten Kastrop? Und war das früher nicht auch so, dass Leute sich nicht an Regeln gehalten haben?
Nein, also so wie es heute ist, nein, war das nicht. Wir hatten noch Respekt. Zum einen ging auch die Polizei noch Fußstreife, das gibt es ja heute gar nicht mehr. Und ja, man hatte auch wirklich Respekt vor Respektspersonen, also Polizisten, Feuerwehr. Und es gab zum Beispiel für den Stadtgarten gab es einen Wächter, der da immer patrouillierte. Das war ein Kriegsversehrter und der dann immer aufpasste, dass alles in Ordnung ist. Und da hatten wir so einen Respekt vor. Also das ist, und das gibt es ja heute gar nicht mehr. Also wenn man Kinder mal anspricht hier, der Radweg ist auf dem Wiesenkamp und fahr doch nicht auf dem Bürgersteig, kriegt man eine doofe Antwort und ja, und fahren trotzdem weiter, ne? Also, oder die Radfahrer meinen auch, sie haben alle Rechte und wir als Fußgänger sollten dann bitte in die Büsche springen. Also die allgemeine Respektlosigkeit gegenüber anderen Menschen ist wirklich. Das ist so schrecklich, finde ich das, weil ich habe es halt anders gelernt. Mhm. Und ich habe heute auch noch Respekt vor Älteren, obwohl ich ja inzwischen auch schon dazu gehöre. Aber trotzdem würde ich niemanden, der älter ist oder eine andere Meinung hat, angehen.
Ich habe das, Gefühl, dass Sie so gesellschaftliche Entwicklungen beschreiben, die, glaube ich, auch von vielen geteilt werden, aber die gar nicht so Kastrop-spezifisch sind.
Ja, ich kann ja nur für Kastrop sprechen, weil ich lebe hier, ich wohne hier, ich aber ich muss sagen, ich flüchte oft in meinen Garten, wenn ich es hier gar nicht aushalte, weil es ist schon, ja, es ist belastend.
Aber flüchten Sie dann vor Kastrop oder vor der heutigen Gesellschaft?
Nein, vor der heutigen Gesellschaft, nicht vor Kastrop.
Das also, wollte ich nämlich schon sagen. Es gibt Leute, zum Beispiel unser Paradebeispiel ist Martina Thielka, die Buchhändlerin von der Leselust, die jetzt gerade ihren Laden doch noch übergeben konnte an ihre Nachfolgerin. Die ist ja zugezogen mit ihrem Geschäft und die sagt immer, sie wurde so toll aufgenommen, sie liebt die Gespräche mit den Kastroppern, sie liebt es, Leute zu beraten und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Hat ein riesen Herz für Kastrop. Können Sie das gar nicht mehr nachempfinden? Sie haben ja selber die Stadt früher so geliebt. Na,
eigentlich nicht. Aber die Frau Tilka ist natürlich eine ganz besondere Frau. Ich habe sie ja auch persönlich kennengelernt, wenn ich da in der Buchhandlung war. Und in diese Buchhandlung gehen auch Leute, die anders sind. Also ich finde, wer liest, ist auch anders drauf. Also das ist einfach, wer sich da für Kultur und so interessiert, der ist einfach anders drauf. Das sind andere Menschen.
Also wenn man die richtigen Nischen findet, ja, meinen Sie, dann kann man auch in Castrop aber schon noch das Schöne entdecken, oder?
Ja, natürlich. Ich sage ja nicht, dass Castrop blöd ist. Ich bin hier geboren, also ich bin hier aufgewachsen. Und
ja, aber Sie haben ja gesagt, diese ehemals schöne, belebte, beliebte Stadt ist verloren.
Ja, weil es passiert ja nichts. Also wenn ich die ganzen Leerstände sehe, ich meine, das ist nicht nur in Castrop so, das ist ja in den meisten Städten so, ganz besonders Dortmund oder Herne ist es ja auch, was dann neu eröffnet, dann denke ich immer, also beleben tut das die Altstadt nicht. Zum Beispiel der tolle Nähmaschinenladen auf der Münsterstraße oder die syrischen Möbel. Ich glaube, das trägt nicht gerade zur Belebung der Stadt bei. Mhm. Na, da müsste schon was anderes kommen, aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, was.
Genießen Sie denn noch die vorhandene Gastronomie, die hier ist? Gehen Sie gerne essen oder so?
Ich gehe gerne essen.
Welche Momente gefallen Ihnen noch in Ihrer Stadt?
Also zum Beispiel meine Freunde, die haben, jetzt mache ich mal Schleichwerbung, die Kulisse. Und da ist es zum Beispiel wirklich so, die nennen sich das Wohnzimmer der Altstadt. Und das ist wirklich so, das ist so familiär. Und die haben eine super Küche und da gehe ich gerne hin. Ansonsten so chinesisch esse ich sehr gerne, italienisch, naja, das ist langweilig inzwischen, weil man kriegt es ja an jeder Ecke, genau wie Döner und so. Und also ich wünsche mir eigentlich so ein richtig deutsches Lokal, wo ich auch noch Gulasch bekomme und Rolllade und so oldschool.
Okay, also Sie haben schon so ein paar Ecken und Orte, die Sie in Castrop schon noch zu genießen wissen. Das ist mir ganz wichtig, das klarzustellen.
Ja.
Weil mir das in unserem Gespräch auch so aufgefallen ist, ne, dass Sie jetzt nicht alles in Grund und Boden reden, wie es vielleicht im Leserbrief rübergekommen war, sondern da durchaus differenzieren können zwischen das ist noch schön und das gefällt mir aber nicht mehr. So, und jetzt haben Sie sich ja vorgenommen, etwas ganz Grundlegendes zu verändern in Ihrem Leben.
Ja, ich habe mir also überlegt, wegzuziehen in eine ruhigere Gegend, also nach Brandenburg aufs Land oder Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern ist natürlich für mich erste Wahl, weil meine Mama von da kam. Und die Menschen da einfach toll sind. Also ich war jetzt im März wieder eine Woche da und die Einwohner da, die sind so cool. Also ich finde Norddeutsche, die sind ganz anders. Also die sind so freundlich und die nehmen einen sofort an und auf. Und das habe ich mir vorgenommen. Allerdings, ob ich das noch umsetzen kann, weiß ich nicht. Das ist so mein Wunsch.
Meinen Sie nicht, dass Sie da auch so ein bisschen so Wunschvorstellungen haben, die vielleicht gar nicht der Realität entsprechen, dass so Norddeutsche ganz anders und netter sind?
Nö, weil ich habe ja nur noch familiäre Verbindungen da oben und deswegen, also ich kenne die schon recht gut und das zieht mich immer zum Wasser. Ich bin Sternzeichen Fische und ganzem Herzen und ganzer Seele. Also,
was sagt Ihr Umfeld in Castrop so dazu?
Die finden das doof.
Was sagen die denn, um sie zu halten? Oder können Sie das nachvollziehen, dass Sie wegziehen wollen?
Die können das nachempfinden. Und die meisten haben gesagt, ja, wenn wir die Rente durch haben, dann ziehen wir auch weg. Ja, das ist für Berufstätige ist es hier super, weil ja alles sehr nah ist. Ne? Man hat den Bahnhof Süd, da kann man halt mit dem Zug fahren, der Busbahnhof ist da. Das ist natürlich für Berufstätige und die Einkaufsmöglichkeit ist natürlich auch nah und eigentlich für Ältere natürlich auch gut, ne, die Altstadt, weil alles so fußläufig ist. Ne? Ich habe alle meine Ärzte fußläufig zu erreichen und ja, Einkaufsmöglichkeiten auch. Ne? Also das ist schon, das hat schon was. Ne?
Und wie geht's Ihnen dabei, wenn Sie dran denken, wegzuziehen?
Gut. Gut. Also ich habe mich schon so lange damit beschäftigt. Ich wollte eigentlich schon mit Eintritt in meine Rente wegziehen. Das hat dann gesundheitliche Probleme gegeben. Und ich weiß nicht, ob ich das noch umsetzen kann, aber das ist so mein Wunschtraum.
Ja, ich finde es ziemlich verheerend, dass so eine Ur-Kastropperin die Entwicklung der Stadt so negativ wahrnimmt, dass sie jetzt entscheidet, doch noch wegzuziehen.
Ja. Eher nicht negativ, sondern einfach traurig. Ich finde es sehr traurig, dass man sich mit dem Gedanken beschäftigen muss. Aber wie gesagt, ich kann mit dieser Rücksichtslosigkeit der Mitmenschen kann ich nicht mehr und will ich auch nicht mehr umgehen. Das ist wenn ich durch die Fußgängerzone gehe und dann von E-Roller da fast umgefahren werde oder auf dem Zebrastreifen wird mir der Popo abgefahren. Also es wird aber auch, wie gesagt, nichts dagegen getan. Ne? Ich habe mich schon oft mit dem Herrn Krause von der Polizei unterhalten, gerade über den Biesenkamp, aber es ändert sich nichts und es gibt auch keine Kontrollen und das ist nicht so richtig schön.
Ja, Frau Josek, habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen, was Sie gerne sagen möchten?
Ich glaube nicht. Also wir haben schon ein großes Umfeld abgesprochen, durchgesprochen und
Dann moderiere ich das Ding mal ab. Ich danke Ihnen nochmal, dass Sie mit uns gesprochen haben und ich glaube, dass es eine Stimmung aufgreift, unser Gespräch, dass die in manchen Teilen der Stadt durchaus vorherrscht. Es ist mir aber auch wichtig zu betonen, dass es große Castrop-Fans und Enthusiasten gibt, die das wohl anders sehen.
Ja, vielleicht noch eins. Es wird ja immer betont, auch so auf Facebook, dass halt Castrop kocht über und die Kirmes und die Altstadt beleben. Es kommt nicht darauf an, dass viele Leute in der Altstadt sind, sondern dass man hier auch bummeln kann. Und das bringt die Kirmes nicht und auch Castrop kocht über nicht. Und man leidet nur als Anwohner dann noch mehr unter dem Verkehr und unter den vielen Menschen. Man hat noch nicht mal am Wochenende Ruhe. Und wie gesagt, also ich finde das sehr egoistisch von den Befürwortern dieser lauten Veranstaltung.
Okay, dann haben wir dieses Argument, was ich vergessen hatte, tatsächlich auch noch eingebracht. Ich wollte Sie noch ein bisschen damit konfrontieren, dass es ja sogar so Events gibt und so, aber dafür sind Sie leider auch nicht das richtige Publikum offensichtlich. Dann beende ich hiermit unsere Aufnahme. Vielen Dank nochmal und alles Gute, Frau Josweg.
Danke, dass ich da sein durfte und mal meine Meinung hier zu Potte brachte.
Danke, ciao.